Ja, wir sind im Glaubensbekenntnis unterwegs, aber bevor wir reingehen, einmal ein herzliches Grüß Gott. Wir haben ja zwei Sonntage ausgelassen und freuen uns, dass wir wieder da sind. Ja. Waren auch die Anlässe sehr schön, aber ist dann trotzdem wieder schön, in der Gemeinde zu sein, gemeinsam mit euch Gottesdienst zu feiern. Ja, Glaubensbekenntnis, ich glaube an den Heiligen Geist, kommt heute. Und ein spannendes Thema, keine Frage. Und bevor wir so richtig loslegen, würde ich meinen, wir schauen noch einmal das Glaubensbekenntnis miteinander an. Denn da kommen auch vorher ein paar Dinge, die für unsere Predigt heute interessant sind. Und ich habe das überschrieben mit woran wir glauben oder, was mir noch besser gefällt, davon sind wir überzeugt. Das ist nicht irgendeine Formel, die wir runterbeten, sondern es ist eigentlich der Kern unseres Glaubens. Das, was für uns wichtig ist, steht ja drinnen und hat sich über ganz viele Jahrhunderte bewährt und gefestigt. Ja, na dann, gell? Ja, auch das ist ganz, ganz wichtig, gell? Ja. Und es ist wichtig, dass es den Kindern gut geht und so sieht Gott auch auf uns. Gell? Wenn wir im übertragenen Sinne sagen, Herr, ich muss ganz dringend, dann hört er das auch und ist gleich mit uns unterwegs. Ja? So, aber wir lesen das noch einmal gemeinsam. Ich glaube an Gott. Nämlich den Vater, den Allmächtigen des Schöpfers, den Schöpfer des Himmels und der Erde, wird uns heute auch noch unterkommen. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen oder einzig geborenen oder wie auch immer Sohn, unseren Herrn, und da kommt schon vor, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Da kommt der Heilige Geist eigentlich zum ersten Mal vor, im Glaubensbekenntnis. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Dort sitzt er zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, um zu richten, die Lebenden und die Toten. Und jetzt kommt der Satz, mit dem wir uns im Kern beschäftigen werden. Ich glaube an den Heiligen Geist. Und dann geht es auch noch weiter, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und dazu sollten wir alle sagen können, Amen. Ja. Nun gut, wir haben auch die letzten paar Male schon gehört, es gibt diesen Begriff der Dreifaltigkeit. Aber es gibt auch den Begriff der Dreieinigkeit. Beide sind ein bisschen anders interpretiert in der Dogmatik, wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ich habe hier Dreieinigkeit hineingeschrieben und einer der wichtigsten Dinge für mich, um diese Dreieinigkeit und die Wichtigkeit der Dreieinigkeit hervorzuheben, ist für mich auch der Missionsauftrag, der in Matthäus 28 an die Apostel ergeht. Und da heißt es, bevor Jesus in den Himmel gehoben wird, sagt er seinen Jüngern noch, und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters. Und das genügt? Nein, es heißt auch, und des Sohnes. Und des Heiligen Geistes. Es ist so, dass diese Dreieinigkeit für uns von der Logik her und vom Verstand her nicht ganz fassbar ist. Aber es war Gott immerhin wichtig genug, darauf hinzuweisen, dass nicht sozusagen, dass er in diesen drei Persönlichkeiten zu uns kommt. Wir sollen die Leute auch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Gott war es wichtig, uns das zu sagen, aber wir es nicht ganz begreifen. Ich möchte es vielleicht am besten so sagen, man kann es nie ganz auflösen oder erklären, weil es einfach unsere Erfahrung und unser logisches Denken übersteigt. Aber es gibt auch im menschlichen Leben verschiedene Formen oder verschiedene Stufen der Innigkeit. Es gibt lose Bekannte, die man hin und wieder trifft, mit denen versteht man sich auch gut. Es gibt Freundschaften, es gibt Familie und dann gibt es auch funktionierende Familie, das sind ja zwei Paar Schuhe. Und dann gibt es sozusagen auch Liebe und Ehe und ganz gut funktionierende Ehe. Und die Stufen der Innigkeit sind immer etwas größer oder intensiver. Und ich denke, dass wir es hier mit einer Form der Innigkeit, so möchte ich es umschreiben, denn man kann es nur umschreiben, mit einer Form der Innigkeit zu tun haben und der Harmonie, die wir in dieser Form in unserem Leben nicht kennen und von der uns aber Gott erzählen möchte. Das ist das, wie ich in meinen ganz einfachen Worten sehr grob die Dreieinigkeit darstellen möchte, obwohl sie natürlich weit mehr ist. Dann kommen wir zur Natur des Geistes. Was ist dieser Heilige Geist? Und dazu möchte ich eine etwas längere Stelle vorlesen, die uns sehr herausfordert und die ich jetzt nicht insgesamt interpretieren kann. Wir können gerne später darüber reden. Aber in Matthäus 12 lesen wir, da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war. Und er, nämlich Jesus, heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und die Volksmenge staunte und sprach, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, den obersten der Dämonen. Und Dämonen sind nichts anderes als Geisteswesen, die uns schlecht gesinnt sind. Da aber Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneinsinnig ist, wird verwüstet. Und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Wenn nun der Satan den Satan auftreibt, so ist er mit sich selbst uneins. Wie kann dann sein Reich bestehen? Und wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet? Warum ist mir diese Stelle so wichtig? Was hier als besessen bezeichnet wird, wird in unserer heutigen Zeit einfach ganz klar in die medizinische Psychologie und Psychiatrie hineingeschoben. Wir haben überhaupt keinen Zugang als Gesellschaft und als rationale Menschen mehr zu dieser verborgenen Welt. Jesus sagt aber nicht, es gibt keine Dämonen, sondern er sagt, es gibt sie sehr deutlich. Es gibt verschiedene Dinge, wo ich auch immer wieder dann sage, okay, ist doch nicht so ohne. Und was mir ganz wichtig ist, das zieht sich durch das Verständnis der Bibel, dass es hier sehr wohl eine verborgene Welt gibt und dass es hier sehr wohl Mächte gibt, die für uns nicht unmittelbar sichtbar sind, aber die hereinwirken in unser Leben, in unsere Gesellschaft und in unser Tun. Ich möchte da nicht die medizinischen Erkenntnisse niedrig reden, überhaupt nicht, denn ich weiß natürlich auch, dass es da große Fortschritte gegeben hat und auch viel Linderung gibt. Aber ich glaube trotzdem, dass es insgesamt zu kurz gedacht ist. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, auch für das Verständnis des Heiligen Geistes, das zu wissen. Denn wir haben schon auch Kräfte, die uns nichts Gutes wollen. Und im Heiligen Geist haben wir aber auch eine Kraft, die an oberster Stelle Gutes wirkt, uns bewahrt und uns auch begleitet. Und mir ist diese Stelle deswegen so wichtig, weil wir sehen, dass diese zwei Welten hier zusammenkommen. Und Jesus wirkt durch den Heiligen Geist und der Heilige Geist steht über diesen anderen Dingen. Es ist uns heute fremd, dass Geister sowas wie Persönlichkeiten sind, die wir nicht sehen, oder dass es eine verborgene Welt ist. Aber ich glaube, wenn man das nicht hereinnimmt, ist es auch ganz schwierig, diese Dinge zu verstehen. Es geht dann im Text noch etwas weiter. Da heißt es nämlich gleich, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der künftigen. Wir brauchen nun keine besondere Angst haben, dass wir, wenn wir einmal was Falsches denken oder tun, gleich dieser Sünde verfallen sind. Und ich möchte, sie ist auch nicht immer ganz einfach zu interpretieren, aber es geht einfach darum, Jesus zeigt hier, es ist auch mit unseren Entscheidungen verbunden, wen wir in unser Leben hereinlassen oder welche Kräfte wir wirksam werden lassen. Er sagt, natürlich ist der Heilige Geist ein Geschenk, den wir von Gott bekommen. Aber dennoch ist es auch etwas, was wir in unser Leben hereinlassen oder draußen oder komplett ablehnen können. Und ich denke, das ist wichtig auch zu verstehen. Das also zur Natur des Geistes. Ja. Wo begegnen wir dem Heiligen Geist in der Bibel? Also, das ist natürlich nur ein schmaler Ausschnitt. Es gibt so viele Stellen in St. Johann, wo ich sozusagen wirklich den Durchbruch zu Jesus geschafft habe. Einer der ersten Hauskreise war über den Heiligen Geist. Wir haben uns 18 Wochen damit beschäftigt und es war uns nicht langweilig dabei. Also, man sieht, es gibt eine Fülle an Bibelstellen. Ich habe einige bewusst herausgehoben. Gleich am Anfang, und deswegen habe ich auch gesagt, beim Glaubensbekenntnis wird uns das beschäftigen, beim Vater, der Schöpfer ist von Himmel und Erde. Gleich am Anfang kommt er vor. Wir schlagen die Bibel auf und sofort ist der Heilige Geist da. Denn in 1. Mose 1, Vers 1, Kapitel 1, Vers 1 heißt es, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht und so weiter. Das heißt, schon hier beginnt die Bibel vom Heiligen Geist zu sprechen. Es ist nicht irgendwas, was dann auftaucht. Er ist von Anfang an da. Und auch das Neue Testament lässt nicht lange auf sich warten. Gleich am Anfang ist das Matthäusevangelium. Es kommt zuerst das Geschlechtsregister und unmittelbar nach dem Geschlechtsregister von Jesus lesen wir gleich danach, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. So beginnt das Neue Testament. Auch das Neue Testament beginnt relativ zackig mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Und ist ja auch im Glaubensbekenntnis so verankert. Schauen wir noch eine andere Stelle an oder ein paar andere Stellen. In Matthäus 3 heißt es, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Hat es Jesus notwendig gehabt? Warum kommt der Heilige? Ich glaube, der war eh der Sohn Gottes. Wir kommen dann noch drauf. In einer anderen Stelle, wo Nikodemus zu Jesus kommt, mitten in der Nacht, damit ihn die Pharisäer nicht sehen, und fragt, wie kann ich wirklich zu Gott durchbrechen? Wie ist es eigentlich? Wie? Antwortet Jesus, unter anderem: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Er sagt, die Schöpfung, die leibliche Schöpfung ist nicht alles. Du brauchst sozusagen auch den Heiligen Geist, damit du wirklich dieses wahre Leben und den Durchbruch zu Gott schaffst. Und last but not least, eine der prominentesten Stellen und doch sehr wichtig für uns. In Apostelgeschichte heißt es, wie Jesus dann in den Himmel gehoben wird, nachher heißt es, da kehrten sie nach Jerusalem zurück, seine Jünger, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie heimkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Und dann heißt es noch weiter, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Gottes, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Das ist das, was wir lesen. Sie blieben zusammen und dann am Pfingsttag passiert Folgendes. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen, und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Wenn wir all diese Bibelstellen anschauen und wenn wir auch die anderen noch mit einbeziehen, die ich gar nicht vorgelesen habe, dann fällt uns etwas auf. Der Geist tritt immer dann in Erscheinung, wenn der Wille Gottes, wenn diese unsichtbare Welt in unserer Realität und in unserer Welt wirksam wird. Dann ist immer vom Heiligen Geist die Rede. Da passiert etwas von draußen, das hereinkommt. Plötzlich haben Leute Fähigkeiten, die sie vorher nicht hatten. Sie können eine Stiftshütte bauen. Die Leute werden durch den Heiligen Geist, wie wir lesen im Alten Testament, durch Gottes Geist befähigt, alles zur Zufriedenheit auszuführen. Wir kennen es von den Büchern Samuel, die wir durchgenommen haben. Plötzlich können Leute weissagen. Leute fangen plötzlich an, Gott zu loben. Dinge werden erkannt. Eine Schöpfung entsteht. Eine neue Schöpfung entsteht auch in Jesus durch den Heiligen Geist. Überall dort, wo sozusagen sich diese unsichtbare und sichtbare Welt berühren und das Wirken Gottes plötzlich sichtbar wird, dort ist der Geist zu Hause. Und dort ist in der Bibel ganz klar auch vom Heiligen Geist die Rede. Es ist etwas, das wirksam sein kann in unserem Leben, das uns hilft, Gottes Wirken und Gottes Willen auch durchzuführen, das uns beseelt, das auch umzusetzen. Und ich denke, dass das auch der Grund ist, warum Jesus auch bei der Taufe noch einmal sichtbar den Heiligen Geist empfangen hat. Da beginnt sein Wirken. Das heißt nicht, dass er vorher unheilig gelebt hat. Das heißt, er ist untadelig. Aber da beginnt sein wirkliches Wirken. Da rückt er aus, um zu sagen, ich bin es. Auf mich habt ihr gewartet. Ich bin es. Eine spannende Frage ist natürlich, wenn wir schon in der Bibel gelesen haben, wo und wie begegnet uns der Heilige Geist in unserem Leben, beziehungsweise was kann er bei uns bewirken oder womit dürfen wir rechnen? In Lukas 3 heißt es, da aber das Volk in Erwartung stand und alle in ihren Herzen sich wegen Johannes, und zwar Johannes der Täufer, fragten, ob er vielleicht der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen, der wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Das Feuer, das da besprochen ist, wird übrigens, es hat nichts mit den Feuerzungen zu tun, zu Pfingsten, sondern überall, wo die Sprache ist von heiligem Geist und Feuer, ist auch das Gericht mit hineingenommen. Ja, das heißt, das drückt auch die Gerichtsbarkeit aus über jene, die den heiligen Geist nicht annehmen. Aber wir sehen, hier kommt jemand, der uns mit heiligem Geist taufen will. Und wenn wir auch andere Stellen anschauen, so ist das Wirken des Geistes in unserem Leben immer mit der Gemeinschaft in Jesus Christus verbunden. Wir, die wir im quasi Geist des Neuen Testaments leben, können den Geist nicht einfach von Jesus abkoppeln. Und ich denke, dass das auch ausgedrückt wird. Es werden die Leute auch getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir können nichts davon weglassen. Das ist also einmal wichtig, dass wir Jesus erkennen, annehmen, akzeptieren, in unser Leben hereinlassen. In Johannes 14 heißt es weiters, dies habe ich zu euch gesprochen, das ist quasi die Ansprache, bevor er ans Kreuz geht und mit den Jüngern noch einmal über wichtige Dinge spricht. Dies habe ich zu euch gesprochen, während ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und in Johannes 16 sehr ähnlich. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, über den wir heute schon gesprochen haben, gell, lieber Paul, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Und ich denke mir, das ist auch ganz wichtig, das können wir auch für uns in Anspruch nehmen, wenn wir wirklich Gemeinschaft mit Jesus haben, wenn wir auf Jesus hinschauen, auf Gott hinschauen, dann haben wir die Zusage, dass auch der Geist Gottes in unser Leben kommt und positiv wirkt und uns führt und uns leitet und uns weiterbringt. Und zwar in der Erkenntnis. Und ich denke, die Erkenntnis ist das Erste auch, damit ich nicht nur Gott erkenne, sondern auch dadurch erkenne, was in meinem Leben ist. Wenn ich Gott erkennen darf, zumindest stückweise oder so gut es mir als Mensch möglich ist, wenn ich Gott erkennen darf, erst dann, das sagt zumindest Calvin, kann ich auch erkennen, wo ich stehe im Verhältnis zu Gott. Dann kann ich weiterkommen, weil erst wenn ich auf Gott schaue, kann ich abschätzen, wo und wie ich zu Hause bin und was ich zu ändern und zu tun habe und in welche Richtung ich gehen muss. Die Erkenntnis, die uns der Heilige Geist gibt, ist auch eine Erkenntnis, wer Gott ist, was er will von uns, aber es ist auch eine Erkenntnis, wo wir in unserem Leben unterwegs sein sollen. Auch eine wichtige Sache. Ganz, ganz wichtig, vielleicht weniger für uns, aber vielleicht wird es ja eines Tages wichtig und für viele in der Welt ist es leider auch wichtig. In Markus, wo Jesus über die Endzeit spricht, sagt er, wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Er ist auch ein Beistand im Bedrängnis, er ist ein Beistand dann, wenn es darum geht, Zeugnis abzulegen auch in schwierigen Situationen über den Glauben, über Jesus und über das, was Gott in uns tut. Wir müssen aber natürlich in dieser Gemeinschaft sein mit Jesus. Wir müssen uns identifizieren. Wir müssen schon auch mit dem Herzen bei Jesus, bei Gott und auch in unserem Denken den Heiligen Geist mit hineinnehmen. Eine weitere ganz wichtige Sache, die auch der Gemeinde dient. In 1. Korinther heißt es, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Wir alle haben Geistesgaben und sie heißen nicht umsonst Geistesgaben. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weise gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heiligung in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagungen, einem anderen Geister zu unterscheiden. Ganz wichtig, haben wir auch gesehen, es gibt nicht nur den braven Heiligen Geist unter Anführungszeichen, Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Ein Leib, viele Glieder, wir kennen das. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat und alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Der Geist befähigt uns, Dinge zu machen, jeden ganz unterschiedliche, aber wichtige Dinge für die Gemeinde und für die Erbauung in der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde. Und der Geist befähigt uns auch, Einheit zu sein als ein Leib. Wir wissen, dass es nicht so einfach ist. Wir wissen, dass es nicht so einfach ist. Aber das ist das Wirken des Geistes, wenn wir auch erkennen, dass wir diese Geistesgaben haben und wenn wir diese Einheit leben können. Und all diese Dinge, die ich jetzt vorgelesen habe, damit dürfen wir in unserem Leben rechnen. Und da möchte der Geist auch wirken. Es ist nicht nur so, dass ich damit rechnen kann. In dieser Weise möchte der Geist auch in unserem Leben wirken. Ich habe da am Schluss noch geschrieben, oder relativ am Schluss, Gottes Heiliger Geist ist von hohem Wert. Seien wir sorgsam. Wir haben auch gehört, was er alles machen kann, dass es ein Geschenk ist, ein Beistand, den uns der Vater zur Verfügung stellt, der eng verknüpft ist mit Jesus, wo es eine Einheit gibt zwischen Vater, Sohn und Geist und die uns mit hineinnimmt in diese Einheit. Aber wir haben auch gehört bei Jesus, wir können sagen, interessiert uns nicht. Oder können mit dem ein bisschen lässig umgehen. Und daher gibt es auch eine Ermahnung oder Ermutigung oder wie ihr immer es nennen wollt. Matthäus sagt Jesus zum Beispiel, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib, Entschuldigung, da habe ich eine falsche Stelle, das ist eigentlich irgendwas mit Paulus im Korintherbrief. Vergesst es, gell, Matthäus 3 ist das nicht, das dürfte Copy and Paste sein, gell, vom Format her. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel ist, des in euch wohnenden Heiligen Geistes, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leben und in eurem Geist, die Gott gehören, sagt er. Also bitte, es ist nicht Matthäus 3. Gell? Und in Römerbrief schreibt er sehr viel über das Wirken des Geistes und des Fleisches in unserem Leben und über den Widerstreit. Und Paulus bringt es in Römer 8, Vers 6 sozusagen in einem Wort zusammen, das Trachten des Fleisches ist Tod und das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Das ist nicht nur eine Ermahnung oder eine Ermutigung, sondern natürlich auch eine Zuversicht für uns. Durch den Heiligen Geist haben wir auch dieses Leben über unser klassisches Leben hinaus. Vielleicht nur mal, weil es doch sehr viel war, eine kurze Zusammenfassung von dem, was ich jetzt alles so an den Kopf geworfen habe. Auch wenn es unsere Logik übersteigt, Gott lässt uns wissen, dass er der eine und einzige ist und dennoch in dreierlei, ich habe es unter Anführungszeichen geschrieben, Wesen in Erscheinung tritt. Es war ihm wichtig, das zu sagen, gibt uns sogar den Auftrag, das bei der Taufe zu berücksichtigen. Der Heilige Geist verfügt über göttliche Autorität und Souveränität. Das heißt, er ist überall präsent. Und er hat dieselbe Autorität und Macht wie die anderen Persönlichkeiten Gottes. Der Heilige Geist ist das Bindeglied zwischen der unsichtbaren Welt Gottes und unserer sichtbaren Welt. Er bringt durch erkennbares Wirken und Veränderungen in unserem Leben den Willen Gottes in unserer Welt zur Umsetzung. Wir sehen in der Schöpfung Prophetie, Veränderung im Leben, übernatürliches Wirken, ganz viele Dinge. Das Wirken des Heiligen Geistes ist untrennbar mit unserer Gemeinschaft mit Jesus verbunden und die Begleitung durch den Heiligen Geist ist unbeschreiblich wertvoll. Gehen wir sorgsam damit um.